Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Frank Mayer.
Seien Sie ganz herzlich willkommen. Hier in der Lesart wird es gleich um den Moskauer Dichter und Liedermacher Bulat Okudschava gehen. Er wäre in diesem Monat 100 Jahre alt geworden. Seine Lieder, die sind bis heute wichtig in vielen Ländern Osteuropas und vor allem in Russland. Wichtig für Menschen, die dort gegen die Anmaßungen und die Gewalt der Macht sind. Bei uns sind zwei neue Bücher von Bulat Okudschava erschienen und es gibt prominente Fans dieses Moskauer Liedermachers und Dichters in Deutschland. Dazu gehören zum Beispiel Angela Merkel und Wolf Biermann. Die beiden waren in diesem Monat dabei, als in Berlin der 100. Geburtstag von Bulat Okudschava gefeiert wurde, im literarischen Salon von Eckhard Maas. Und dort haben viele mitgesungen, als Eckhard Maas ein Lied von Okudschava angestimmt hat.
Ach, Araba. Моя раба, ты мое отечество, никогда до конца не пройди тебя. Ах, раба, ты моя раба, ты мое отечество.
Eckhard Maas und seine Mitsänger mit einem Lied von Bulat Okudschava. Und eben dieser Eckhard Maas hat für ein neues Buch Lieder und Gedichte von Okudschava übersetzt. Jetzt ist er hier bei uns im Studio, Herr Maas. Seien Sie herzlich willkommen.
Danke.
Und ebenfalls bei uns ist Katja Lebedewa, Professorin für Übersetzungswissenschaft in Heidelberg. Sie hat ein Kinderbuch von Bulat Okudschava übersetzt. Wunderbare Abenteuer heißt das. Und auch das ist neu bei uns erschienen. Guten Tag, Frau Lebedewa.
Guten Tag.
Wir haben gerade dieses kleine Stück aus diesem Lied gehört, Bulat Okudschavas Lied vom Arbat. Und ich habe darüber gehört, dass das in der sowjetischen Dissidentenszene sehr bekannt gewesen sein soll. Warum war das Lied denn da so verbreitet und so bekannt?
Der Arbat war für Bulat Okudschava deswegen bedeutsam, weil er dort seine kurze Kindheit verlebte, die ja mit 13 Jahren endete, als seine beiden Eltern repressiert wurden in der Stalinzeit. Sein Vater, ein Parteifunktionär, wurde erschossen. Die Mutter verschwand für insgesamt 18 Jahre in den Lagern des Gulag. Und deswegen hat dieses Lied eine besondere Bedeutung, weil es die Trauer über diese Zeit zum Ausdruck bringt. Und deswegen heißt es auch in der letzten Zeile der ersten Strophe, du mein Glück und Gram.
Diese Erfahrung mit seinen Eltern, dass die eben der Vater erschossen, die Mutter so lange eingesperrt im Gulag, das ist auch in viele seiner Lieder eingegangen. Das liest man auch, wenn man ihr Buch liest, in ihren Anmerkungen zu seinen Liedern. Können Sie uns sagen, Frau Lebedewa, warum Bulat Okudschava überhaupt so eine wichtige Figur war in der Sowjetunion für alle, die gegen die Macht waren, aber auch darüber hinaus, glaube ich, ne?
Ja, das kann man ganz gut an diesem Lied vom Arbat zeigen. Das hat nämlich folgenden Hintergrund. Es gibt ein berühmtes Massenlied in der Sowjetunion und da ist der Refrain immer, meine Heimat ist die Sowjetunion. Und Okudschava hat in seiner typischen Ironie, in seiner romantischen Ironie, dieses Lied vom Arbat mit dem Refrain versehen, meine Heimat, mein Vaterland ist der Arbat, meine Religion. Und das Vaterland war für ihn der Arbat nicht nur, weil er die Kindheit dort verbracht hat, sondern auch, weil das war Moskau, das ist sozusagen das Zentrum von Moskau, das alte Moskau, das er liebte, das ging zurück ins 19. Jahrhundert. Und er widersetzte sich damit so leise und ironisch diesen Massenliedern und schrieb seine Lieder zu ganz einfachen Melodien, oft von Volksliedern geprägt, später auch von Kriegsliedern, unter anderem, wir werden nachher eins hören, aus der Zeit der zaristischen Armee. Und er protestierte mit seiner Sprache und mit seinen Melodien gegen die offizielle Staatsideologie, gegen diese schematische ideologische Sprache, die damals in der UdSSR typisch war und auch gegen diese ideologische Beeinflussung der Kultur und der Literatur.
Und wenn ich das in Ihren Übersetzungen, Herr Maas, richtig gelesen habe, das war aber jetzt nicht so der frontal politische Protest, sondern es war so ein leiser, poetischer, auch melancholischer Protest, der sich auch in diesem Spiel, was Sie gerade für das Lied angedeutet haben, ausgedrückt hat.
Man kann das, ohne eine Diktatur erlebt zu haben, gar nicht verstehen, warum so ein kleines Liedchen, in dem man eben sagt, meine Lebensbestimmung ist nicht die historische Mission der Arbeiterklasse und meine Weltanschauung ist nicht der Marxismus, Leninismus, sondern der Arbat. Das war schon ein Affront gegen die offizielle sowjetische Ideologie. Und das haben die Leute verstanden und deswegen haben sie ihn so geliebt.
Und gleichwohl, obwohl Sie jetzt sagen, man kann es gar nicht verstehen, ohne eine kommunistische Diktatur zu kennen. Sie schreiben in dem Nachwort jetzt zu Ihrem Buch auch, dass seine Lieder eben bis heute wichtig seien in Ländern Osteuropas, auch in Russland, also bei Menschen, die sich da gegen die Macht stellen. Woran merkt man das, dass die Lieder bis heute da präsent sind?
Na, wir haben ja in fast allen Nachfolgestaaten des sowjetischen Imperiums wieder Republiken, wieder Staaten, die wieder Diktaturen sind und wo Menschlichkeit immer ein Defizit ist. Mhm. Und Okudzava hat in seinen Liedern diesem diktatorischen Regime seine Poesie, seine Menschlichkeit entgegengesetzt und darin liegt seine Bedeutung.
Aktuell ist vielleicht auch wichtig, dass der größte Teil seines Schaffens sind Antikriegslieder. Ja. Er hat selbst den Krieg erlebt, ist mit 17 an die Front gegangen, im Zweiten Weltkrieg schwer verwundet. Und er wurde immer wieder verboten, sowohl seine Verse als auch seine Romane wegen Pazifismus, vor allem seine autobiografischen Erzählungen. Und diesen Pazifismus, den finden, glaube ich, heute viele Menschen sehr wichtig.
Dazu passt auch das Lied, glaube ich, das Sie uns mitgebracht haben. Herr Maas, Sie sind hier mit Gitarre ins Studio gekommen. Wir haben eine kleine Anlage für Sie aufgebaut, damit Sie uns ein Lied spielen können. Was ist das für ein Lied?
Ich muss ehrlich gestehen, das Lied habe ich schon vor 40 Jahren in Georgien gehört und hatte es immer im Kopf. Aber es schien mir nicht übersetzbar, weil da diese Junker drinne vorkamen und ging gar nicht. Ne? Mhm. Und als vor 2 Jahren die russische Armee in der Ukraine einmarschierte und plötzlich tausende junge Ukrainer, Männer an die Front mussten und dort gefallen sind, übrigens auch russische Männer, genauso, da fiel mir dieses Lied ein, in dem Okudzava beschreibt, wie zu Beginn des Ersten Weltkrieges die Gutsbesitzersöhne nach St. Petersburg befohlen werden, sie werden auf Pferde gesetzt, ab an die Front. Und viele überleben das nicht und schaffen es nicht, in ihrem Leben eine Familie zu gründen. Das kommt übrigens auch in anderen Liedern noch vor, diese Sujet auch für Ljonka Karolov und so weiter und so weiter.
Mhm. Sie werden das Lied jetzt für uns spielen. Sie müssen kurz umbauen sozusagen und an Ihren Gitarrenspielplatz gehen. Vielleicht können Sie uns, Frau Lebedever, währenddessen noch erzählen, was war denn für Sie das erste Lied von Okudzava, was Sie so richtig gekriegt hat in Ihrer Biografie?
Ja, das ist ganz interessant, weil nicht nur in Osteuropa Okudzava sehr viel gehört wird, sondern auch in Ostdeutschland. Mhm. Und ich bin in der DDR aufgewachsen und ich kannte, da ich einen russischen Vater habe, eine deutsche Mutter, ich kannte die Lieder von Okudzava. Ich habe die auf Russisch öfter gehört. Aber das erste Mal während meines Abiturs sang am Grauen Kloster eine Mitschülerin.
Das ist eine Schule in Berlin, ne?
Ja, genau. Das war in der DDR. Es gibt den Pandang in West-Berlin. Mhm. Wie zu allem gab es eins bis zur Wende. Und da sang eine Mitschülerin die Nachdichtung von Wolf Biermann. Mhm. Ach, der erste Krieg, da war noch keiner schuld. Ach, der zweite Krieg, da war schon einer schuld. Und ach, der dritte Krieg, das ist meine Schuld. Und das hat mich so beeindruckt, dass man diese Lieder so im Deutschen wiedergeben kann und die so auf uns gewirkt haben damals. Wir waren 17. Und da habe ich beschlossen, ich werde die übersetzen, nachdichten und mich mit ihm überhaupt befassen. Und in Ostdeutschland waren ja nun nicht nur durch die Biermann-Übersetzung die Lieder auch sehr bekannt, sondern viele Menschen aus der DDR studierten in der Sowjetunion, konnten Russisch und haben die Lieder auch mitgebracht. Und deshalb habe ich dann sowohl meine Diplomarbeit über Okudzava geschrieben, später eine Dissertation, Ach, Gitarre, mach mich frei, über die gesamte Gitarrenlyrik, habe ihn kennengelernt, mich mit ihm befreundet und lebenslänglich hat er mich begleitet, hat mir ein Vorwort geschenkt zu meiner Dissertation, als die nach der Wende erscheinen konnte. Davor war das Thema nicht so gern gesehen. Und dann bin ich mit ihm zusammen im Hebbeltheater 1995 aufgetreten. Und das waren die Theater-Berliner Festspiele. Und da durfte ich das erste Mal meine Nachdichtung vorlesen. Ich singe nicht wie Ecke, ich kann nicht gut singen und ich kann auch nicht Gitarre spielen, aber ich durfte sie lesen. Und das Lustigste war, dass Okudzava hinterher sagte, die haben mir sehr gut gefallen, ich finde die in Ordnung. Und da habe ich gesagt, wie denn, Bulat, du verstehst überhaupt kein Wort Deutsch. Und da sagt er, der Rhythmus hat gestimmt, das reicht.
Sehr gut. Ecke war jetzt die Koseform oder der Name, unter dem Eckhard Maas auch bekannt ist, bei allen, die schon von ihm gehört haben. Jetzt ist er an seinem Gitarrenplatz angekommen, jetzt werden wir dieses Lied hören.
Ja, ich singe am Anfang eine Strophe auf Russisch, damit Sie hören, die Zuhörer, wie ich geschafft habe, dort eine klangliche Entsprechung zu finden. Denn bei meinen Übersetzungen ist mir immer ganz wichtig, dass man sie auch singen kann. Наша жизнь не игра, собираться пора, кант малины и лошади серы, господа юнкера, кем вы были вчера, а сегодня вы все офицеры. Herren, unser Leben ist kein Spiel. An dem Himbeerspalier stehen zum Sammeln bereit graue Pferde. Herren Junker, hurra, wer ihr früher auch wart, heute seid ihr bereits Offiziere. Herren Junker, hurra, wer ihr früher auch wart, ohne Drill und Offiziersmanieren. Ach, erinnern tut gut, doch erinnern wozu, wie ihr Mädchen im Park amüsiertet. Am granitenen Kai, das Regiment zieht vorbei, ach, der Abschied würde billig gehandelt. Kriege mit Deutschland, ich weiß, sind Kanonen der Preis. Und die Liebste, sie nimmt einen anderen. Unser Leben ist kein Spiel. Bajonette gezielt, Schützengräben im Eiswind verwehen. Herren Junker, hurra, wer ihr früher auch wart, Junggesellen geblieben auf ewig. Господа юнкера, кем вы были вчера, а сегодня вы все холостые.
Ja, ganz herzlichen Dank, Eckhard Machens. Wir klatschen hier beide nach Kräften Beifall. Vielen Dank, dass Sie dieses Lied von Bulat Okudžava hier für uns gesungen haben. Müssen Sie sich zusammenreißen, nicht mitzusingen, Frau Lebetheber?
Ich kann nicht so sehr gut singen, insofern lasse ich das lieber.
Wir haben gerade gehört von Frau Lebedever, wie ihr erstes Zusammentreffen mit Bulat Okudžava war. Wie war es bei Ihnen? Was war das erste Lied, was sie gekriegt hat, Herr Maas?
Naja, also das erste Mal habe ich auch von Wolf Biermann gehört, dass es diese dissidentischen Dichtersänger Vysotsky und Bulat Okudžava gibt. Und auch nachdem Wolf Biermann dieses Lied von der ersten Liebe mir dreimal hintereinander vorgesungen hatte, und weil ich ja Russisch konnte und er nicht, begriff auch ich sofort, dass es vielleicht mal meine Aufgabe sein wird, diese Lieder nach Deutschland zu holen und zu übersetzen. Und als dann Bulat Okudžava sein erstes Gastspiel hatte, 1976, war das ausgerechnet zwei Wochen nach der Ausbürgerung Wolf Biermanns. Also die Stimmung in der DDR-Gesellschaft hoch explosiv. Ich hatte Unterschriften gesammelt gegen diese Ausbürgerung, wurde dann von der Universität relegiert. Konnte aber dann Okudžava in seinem Hotel immer nur zum Frühstück besuchen und er schenkte mir sein Büchlein und ich konnte mir später einen Mitschnitt seines Programmes besorgen und habe dann angefangen, diese Lieder zu übersetzen und nachzusingen. Das war nicht leicht am Anfang, weil ich kannte nur das Umgangsrussisch von dem Kontakt mit den sowjetischen Soldaten. Das literarische Russisch musste ich dann erst noch lernen.
Wie faszinierend, wie lange Sie beide das Werk von Bulat Okudžava begleitet, wie lebensprägend das für Sie beide gewesen ist. Und Sie haben jetzt die Nachdichtung gemacht für Ihr Buch, Mein Jahrhundert, Lieder und Gedichte von Bulat Okudžava. Und Sie, Frau Lebedever, haben ein anderes Buch von ihm übersetzt, ein Kinderbuch, Wunderbare Abenteuer heißt das. Das hat eine schöne Entstehungsgeschichte. Würden Sie uns die Entstehungsgeschichte erzählen zu dem Buch?
Ja, das Buch ist entstanden, als Okudžava auf der Krim war, in einem Schriftstellerheim und hat Briefe an seinen kleinen Sohn geschrieben, damit er vor Sehnsucht nicht vergeht. Und diese Briefe hat er illustriert. Und einmal sah die Dichterin Bella Ahmadulina diese Briefe bei ihm zu Hause, die waren beide eng befreundet, und sagte, das ist doch ein fertiges Kinderbuch. Und das erschien dann zunächst 71 in Tbilisi in Georgien, woher ja Okudžava stammt, seine Vorfahren, seine väterlichen. Und in Georgien erschien es aber auf sehr merkwürdige Weise, weil schon im Titelblatt stand, dass die Autorenzeichnungen verbessert wurden von zwei georgischen Künstlern. Also kinderpädagogisch hatte man in der Sowjetunion andere Vorstellungen. Okudzava hat sehr witzige Zeichnungen und diese waren weitaus sozusagen realistischer gezeichnet, nicht so karikaturenhaft. Mhm. Und dann erschien es danach in Israel, 75, und diese israelische Ausgabe, die erschien in Russisch in Israel, erschien dann endlich mit den Originalzeichnungen von Bulat. Und als ich viel in Moskau war, weil ich über ihn meine Dissertation schrieb in den 80er Jahren, schenkte er mir die israelische Ausgabe und sagte, bitte übersetzt das. Und ich habe es sofort übersetzt. 88 hat es der Kinderbuchverlag der DDR ins Programm genommen. Ich wurde bezahlt, kriegte einen Vertrag, Okudzava auch. Dann kam die Wende. Die Mauer fiel und der Kinderbuchverlag fiel leider auch. Mhm. Und danach habe ich versucht, verschiedene Verlage in der Bundesrepublik zu finden. Aber die kannten alle den Autor nicht. In Westdeutschland ist er also weniger bekannt. Und dann blieb es liegen. Und ich kriegte dann inzwischen, ich habe dann auch begriffen, dass das schwierig ist in der, unter westlichen Verhältnissen mit Übersetzen und Verlagen, und flüchtete in die Übersetzungswissenschaft, kriegte eine Professur in Heidelberg. Und nun fiel mir ein, er wird 100, Bulat, ich muss was tun. Und ich hatte ihm das versprochen und es lag mir immer auf der Seele. Und dann habe ich entdeckt, dass in Leipzig ein kleiner Verlag, Live-Verlag, sehr viel DDR-Kinderbücher verlegt hat in den letzten Jahren. Und auch russische Kinderbücher, also übersetzt ins Deutsche. Und da habe ich da angefragt. Und der Steffen Lehmann vom Live, der den leitet, schrieb sofort, den kenne ich, das machen wir. Und er hatte sogar die Idee, das auch in Russisch zu machen. Er sagt, es sind jetzt hier sehr viele Flüchtlinge, sehr viele Familien, in denen Russisch gesprochen wird. Für die Kinder machen wir das Russisch-Deutsch.
Sind jetzt beide Fassungen in dem Buch drin?
Ja, beide. Man dreht es, die Deutsche, und hat die Russische.
Ja, kannten Sie das Buch schon, Herr Maas, oder haben Sie es jetzt auch über...
Ich habe das Buch erst jetzt kennengelernt, als die Katja zu dieser Premiere dort in meinen Salon kam, und bin sehr begeistert auch von dem Buch. Aber ich will zu meinem Buch noch sagen, also ich bin auch mit Okudzava eng befreundet gewesen, und in der DDR-Zeit, immer wenn er zu Besuch kam, dann haben wir uns auch immer getroffen, weil immer wenn er dann in den Zug stieg, Moskwa-Berlin, Berlin-Moskwa, da hatte er immer in seiner Jackentasche ein paar Wodkaflaschen und verteilte dann auf dem Bahnsteig jedem eine kleine Flasche. Das musste man dann, also zum Abschied, dann trinken. Ich bin jedenfalls so, dass ich mein ganzes Leben, also seit über 45 Jahren, mit diesen Liedern Okudzavas lebe. Und ich gehe in ihnen spazieren, weil ich begeistert bin von der Offenheit seiner Lyrik. Also das sind offene Metaphern, in denen man spazieren gehen kann, wie in einem väterlichen Garten. Man entdeckt immer wieder was Neues. Und es ist für mich eine unheimliche Freude und Genugtuung, dass es mir gelungen ist, zum 100. Geburtstag dieses Büchlein herauszugeben, meine 100 Lieder und Gedichte, auch Russisch und Deutsch. Denn auch ich kenne diese Verlagssituationen. Mhm. Und der Verlag sagte, mache ich gerne. Der Verlag sagte, das ist mein Freund, aber die Druckkosten musste natürlich besorgen. Haben wir alles geschafft, das Buch ist erschienen und es ist beide Bücher sind wunderschöne Bücher geworden, die dem 100. Geburtstag Okudzavas angemessen sind.
Im Lukas Verlag ist Ihr Buch erschienen, Bulat Okudzava, mein Jahrhundert, Lieder und Gedichte, herausgegeben, nachgedichtet, kommentiert von Eckhard Maas, mit einem Vorwort von Wolf Biermann, sollten wir auch nicht verschweigen, auch mit einem biografischen Text von Katja Lebedever. Und von Ihnen ist das Buch, also Sie haben es übersetzt, herausgegeben, Wunderbare Abenteuer, das Kinderbuch von Bulat Okudzava, wie gesagt, im Live-Verlag erschienen. Ich danke Ihnen beiden ganz herzlich für diesen Besuch hier im Deutschlandfunk Kultur.
Ja, danke schön, Ihnen danke auch. Schön. Ja.
Mein Kafka.
Das ging mir so unter die Haut, so ungeschützt auch.
Der hat's wirklich faustdick hinter den Ohren.
Schriftstellerin und Autorin zum Jubiläum des Jahrhundertdichters.
Wie kann man mit so wenig Sätzen so viel anrichten?
Über den großen Säulenheiligen.
Mit den Beinen durch die Decke stoßen.
Über seine Geheimnisse.
Alles sehr, sehr merkwürdig.
Und Kafka Momente.
Kafka schreibt für uns alle, aber nicht allen bekommt er gleichermaßen gut.
Also als ich etwa 15, 16 Jahre alt war, habe ich die Kafka-Texte, die man in Lesebüchern schon finden konnte für die Gymnasien, und da waren schon Auf der Galerie oder Die kaiserliche Botschaft. Und die haben mich sofort fasziniert, weil ich dachte, wie kann man mit so wenig Sätzen so viel anrichten? Und da ist eigentlich das Grundfaszinosum entstanden. Und dann habe ich noch mehrere kurze Kafka-Texte gelesen und dann die Strafkolonie. Seither gehört Kafka zu meinen Säulenheiligen sozusagen. Ich bin Thomas Lehr, Romanschriftsteller, aber auch fasziniert von Kafkas Kurztexten. Und ich bin nicht so sehr der Kafka-Verehrer der sadistischen Universen, die Kafka entworfen hat, also wie die Strafkolonie oder das Urteil. Ich bin mehr auf der lichteren Seite von Kafka, wo sein Witz und sein Humor und seine sprachliche Brillanz auch oder noch besser zum Ausdruck kommt. Das sind die kurzen Kafka-Texte, das ist die Sängerin Josephine oder das ist der Jäger Gracchus, ist beim Bau der chinesischen Mauer. Und die Kurzprosa ist das, was mich am stärksten an Kafka fasziniert hat. Und die etwas lichteren Texte wie das Schloss oder das Amerika-Fragment, also die etwas heiteren oder vielfältigeren und nicht so düsteren Texte eigentlich. Ja, es gibt eine Kafka-Kurzgeschichte, die sehr folgenreich eigentlich für mein eigenes Schreiben ist. Da hat er mir richtig geholfen. Das ist die kleine Geschichte, die Wahrheit über Sancho Panza. Er beschreibt auf etwa 5 Sätzen, dass eigentlich Sancho Panza, um den Teufel von sich abzulenken, Don Quixote erfunden hat, der an seiner Stelle die verrücktesten Abenteuer begeht und Sancho Panza reitet ihm hinterher und hat sein Vergnügen sein Leben lang. Und da habe ich erkannt, dass es im Grunde das Verhältnis von Autor zu Mensch ausdrückt. Also ich habe erkannt, dass sozusagen der Schriftsteller Thomas Lehr eigentlich eine Art Don Quixote ist, den der Mensch Thomas Lehr erfunden hat, um ihm hinterherzureiten und sich an dessen Verrücktheiten oder wahnsinnigen Abenteuern zu erlaben. Ich lese Kafka so alle 20 Jahre wieder, würde ich sagen. Also ich bin jetzt im dritten Kafka-Durchgang in meinem Alter. Das ist ganz schön. Und tatsächlich, nach 40 Jahren eigenem Schreiben, lese ich Kafka nochmal ganz anders. Und das ist zum Ausdruck gekommen, auch in diesem Band Kafkas Schere, wo ich dann im Grunde auch meine Kafka-Begegnungen irgendwie künstlerisch bilanziert habe. Also alles das, was mir mit Kafka widerfahren ist in 40 Jahren, aber eben nicht explizit essayistisch, sondern parabelhaft künstlerisch.
Der Don Quixote-Schriftsteller Thomas Lehr. Und wir werden am Freitag hier in unserer Reihe Mein Kafka, ein Schriftsteller, hören, der wie Kafka selbst aus Prag stammt, Jan Faktor nämlich, der ist aber anders als Kafka nach Berlin übergesiedelt, was Kafka allerdings auch mal überlegt hat. Aber dann wurde da nichts draus.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Fällt Ihnen eine deutsche Stadt ein, auf die der Name Stadt der Klingen gut passen könnte? Na? Ja, genau. Solingen ist das, die Stadt, aus der die scharfen Messer und Scheren kommen. Und Solingen ist die Stadt der Klingen im gleichnamigen neuen Roman von Najem Wali. Der Autor ist in den 80er Jahren aus dem Irak nach Deutschland gekommen. Er hat mehr als ein Dutzend Bücher bei uns veröffentlicht und seinen neuen Roman Stadt der Klingen hat unsere Literaturredakteurin Stefanie von Oppen für uns gelesen. Guten Morgen, sei willkommen, Stefanie.
Ja, guten Morgen.
Stadt der Klingen könnte auch ein Krimi-Titel sein, oder? Vielleicht ein bisschen zu offensichtlich als Krimi-Titel. Hat denn das Buch was von einem Krimi?
Ja, tatsächlich gibt es eine Menge krimineller Energie, zumindest in diesem Buch. Es geht da nämlich unter anderem um Vergewaltigung, um Körperverletzung, um zumindest versuchten Mord, um gefälschte Waren, um Betrug, um Diebstahl, um Prostitution, um illegale Flüchtlingstransporte und all das in einem Milieu von Kleinkriminellen sowie aber auch wohlhabenden Geschäftsleuten. Also relativ typisches Setting für einen Krimi eigentlich.
Ja, und klingt auch nach einer Menge Handlung, die in dieses Buch reingeflossen ist. Und Solingen selbst, eben die Stadt der Klingen, welche Rolle spielt die Stadt?
Ja, es gibt zwei alte Messerdynastien, um die es in diesem Roman auch gibt. Und die heißen sinnigerweise Schleif und Horn. Man denke also sofort an die Klinge und dann auch
den Griff,
im altmodischen Sinne den Griff. Und ein uralter, handgeschmiedeter Dolch spielt eine zentrale Rolle in diesem Roman. Außerdem denken wir bei Solingen natürlich auch an 1993, als es einen tödlichen, rassistisch motivierten Brandanschlag gab. Und auch auf dieses Ereignis wird in diesem Buch Bezug genommen. Und Rassismus ist auch ein zentrales Motiv in diesem Buch.
Und was sind es für Menschen, die im Mittelpunkt des Romans stehen? Oder was für ein Mensch?
Also Nuri ist der Protagonist, der auch den Roman oder die Geschichte in Ich-Form erzählt. Und der trägt auch so ein bisschen Züge von Najem Wali. Also er kommt auch aus dem Irak, er ist auch desertiert, hat lange in Hamburg gelebt, wo Najem Wali ja auch gelebt hat. Und dort hat er aber was anderes gemacht als Wali, denn er hat als Geschäftsmann versucht, irgendwie so eine Import-Export-Geschichte aufzuziehen, hat nicht geklappt, ist er Übersetzer geworden und ist dann aber wegen einer Frau nach Solingen gezogen. Das muss dann ja auch irgendwie sein für diese Geschichte. Und weil er aber versucht hat zu schummeln beim Dolmetschen, um einem Flüchtling zu helfen, ist er da geflogen und lebt jetzt einigermaßen prekär in einer etwas schäbigen, abgerockten Wohnung und gerät dann in einen ziemlich unangenehmen Strudel von Ereignissen, die ich ja vorhin schon angedeutet habe.
Und dieser Strudel von Ereignissen, lässt der sich irgendwie auf einen Plot bringen oder ist das zu unübersichtlich?
Ja, doch, es ist schon nachvollziehbar, der Plot. Also der reicht sozusagen zurück in den Zweiten Weltkrieg. Da gibt es Geschäftskontakte zwischen Solinger Messerfirmen, den schon besagten, und einem Unternehmen im Irak. Ein Abgesandter aus Nazi-Deutschland spielt eine Rolle. Und da wird auch dann relativ ungebrochen nach dem Zweiten Weltkrieg, werden da weiter Profite gemacht. Dann gibt es in den 60er Jahren eine arrangierte Ehe zwischen diesen beiden Messerdynastien. Aber die Braut, die verliebt sich dann in den Sohn eines irakischen Geschäftsmannes. Und da gibt es dann ein Eifersuchtsdrama. Der irakische Geschäftsmann wird am Ende beschuldigt, schafft es aber noch aus Solingen zu flüchten. Und da hat eben schon dieser Dolch der Liebe eine Rolle gespielt, den ich auch schon erwähnte. Mhm. Genau, und dann viele Jahre später, zwischen 2015 und 20, ereignet sich dann wird dann dieser Sache nochmal auf den Grund gegangen. Die Enkelin kommt nämlich über die Balkanroute mit dem Dolch im Gepäck nach Deutschland und darum herum entwickelt sich halt dieser Krimi und sie trifft auf Nuri in Solingen. Natürlich verlieben sich die beiden ineinander und man trifft auch auf die ehemalige Geliebte des Irakers und da kommt dann passiert fast wieder dasselbe wie vor vielen Jahren. Wieder ist der Dolch der Liebe im Spiel, sehr unglücklicherweise. Und auch Nuri landet dann im Gefängnis, wie damals der Iraker. Aber die Liebe, das sei versprochen, die ist ungebrochen zwischen den beiden.
Wie schön. Aber ich habe gerade auf die Seitenangabe geguckt. 180 Seiten hat dieses Buch und all das, was da offensichtlich passiert. Wird das dann nur irgendwie skizzenhaft erzählt oder in hohem Tempo? Wie wird das dann erzählt und was für einen Ton?
Genau, es wird einfach sehr schnell erzählt. Also Najem Wali hat eigentlich einen sehr schönen Ton, also ganz lässig und munter und auch eine bilderreiche Sprache. Und man muss dazu sagen, das ist wirklich sein erster Roman, den er auf Deutsch verfasst hat. Also seine anderen Romane hat er alle auf Arabisch geschrieben und die sind dann übersetzt worden. Also das muss man wirklich hoch anrechnen. Mhm. Das ist wirklich auch toll, also da an der Sprache mangelt es nicht, aber ich finde, dass die Figuren alle so ein bisschen blass und schablonenhaft bleiben, weil er einfach so viel reingestopft hat in diesen Roman. Und manche Zufälle in diesem Roman sind eigentlich auch ein bisschen unglaubwürdig. Also ich glaube, er wollte natürlich da so diese Parallelgeschichte erzählen, aber da treffen dann so zufällig Menschen an bestimmten Orten aufeinander und das wird dann aber auch wieder ganz schnell aufgelöst und es geht halt auch ein bisschen auf Kosten des Spannungsbogens. Also das ist eben nicht so ganz geglückt, aber dass er auf Deutsch jetzt schreibt, finde ich wirklich total bemerkenswert und man kann ihm Mut machen, das weiterzumachen. Also das beherrscht da das Metier.
Statt der Klingen heißt der neue Roman von Najem Wali. Im Secession Verlag ist das Buch erschienen mit 180 Seiten. Wie gesagt, 25 Euro ist der Preis. Vielen Dank an Stefanie von Oppen.
Straßenkritik.
Mein Name ist Ute Michalik, ich bin aus Augsburg und seit über 20 Jahren habe ich einen Lesekreis. Und eins meiner absoluten Lieblingsbücher ist Herkunft von Stanisic. Das war auch eins der wenigen Konsensbücher, von dem alle sehr begeistert waren. Das ist die Geschichte von einem Jungen, Sascha Stanisic, ich weiß den Vornamen gerade gar nicht, und der im Bosnienkrieg mit seinen Eltern in die Bundesrepublik geflüchtet ist. Und es ist wahnsinnig toll erzählt, persönlich erzählt, wie er hier ankommt, wie es Menschen gibt, die ihm helfen, wie aber seine Eltern so abgehängt sind. Und das ist ein ganz tolles Buch, um wirklich diese Migrantensicht zu verstehen.
Im Lesekreis von Uta Michalik in Augsburg waren alle sehr angetan von dem Buch Herkunft von Sascha Stanisic. Und jetzt gehen wir nach Leipzig in die Buchhandlung Seitenblick im Leipziger Stadtteil Lindenau zum Buchhändler Ansgar Weber. Guten Tag, Herr Weber, seien Sie willkommen.
Ja, guten Tag.
Sie wollen uns Bücher empfehlen, unter anderem eins, das schon vor 77 Jahren erschienen ist, nämlich LTI, Notizbuch eines Philologen von Viktor Klemperer. Warum denken Sie denn, wir sollten dieses Buch heute lesen?
Ja, ich bin auch ein bisschen jetzt zufällig drauf gekommen, das zu lesen. Es lag schon lange in meinem Bücherschrank. Also zum einen ist das ein wirklich bedrückendes, aber auch beeindruckendes Dokument der unbarmherzigen Entrechtung von jüdischen Menschen im Dritten Reich. Auch davon, wie langjährige und auch enge Beziehungen von Freunden, von Kollegen, von Bekannten unter diesen ja, ideologisch bestimmten oder totalitär bestimmten Umständen sich auflösen. Und zum anderen ist einfach die Haltung Klemperers, wie er damit umgeht, ist einfach so bemerkenswert, dass er sich mit der Sprache und Ideologie derjenigen auseinandersetzt, die im Prinzip ja gegen ihn selber gerichtet ist. Und das macht er auf eine analytisch sachliche, aber eben auch eine elegante sprachliche Weise, nicht mit Schaum vom Mund, nicht wutverzerrt, sondern natürlich auch mit einer gewissen Bitterkeit, aber mit einer schneidenden und sehr feinen Klinge, die das Lesen auch irgendwo auch zu einem Vergnügen sogar macht, würde ich sagen.
Und er analysiert die Sprache des Dritten Reiches. LTI heißt ja, wenn ich den Titel richtig im Kopf habe, Lingua Terzi Imperii, ne? Ja. Und zeigt, welche Gewalt schon in der Sprache liegt, oder?
Ja, also genau. Also er hat verschiedene Wortgruppen. Er geht von seinen Tagebuchnotizen aus, die er bekannt sind, die er geführt hat, und geht auf einzelne Begriffe ein, aber löst sich teilweise auch von dem ganz engen Begrifflichen, aber geht auch auf Todesanzeigen, was weiß ich. Also wie sich in der Alltagssprache eigentlich diese Gewalt und dieser narzisstische Ungeist dokumentiert. Mhm,
Ihre zweite Empfehlung für uns nach LTI von Viktor Klemperer, das ist das Buch Ein Garten offenbart sich, Erzählung von einem anderen Leben von der Schriftstellerin Katrin de Vries. Was für ein anderes Leben tut sich denn da auf?
Ja, also wirklich ein schönes Buch, finde ich. Sie schreibt von ihrer Rückkehr nach Ostfriesland, wo sie aufgewachsen ist. Daher kommt so ein Nebenstrang, es sind auch Erinnerungen drin an das Leben der Großeltern, so in den 60er, 70er Jahren. Man liest da mit großem Interesse, welcher Abstand uns, die heutige Generation, allein schon von dem Leben derjenigen trennt, die damals gelebt haben, wie bescheiden, wie schonend im Umgang, heute würde man sagen nachhaltig. Ja. Es würde einem wahrscheinlich auch ärmlich vorkommen, aber es ist auch irgendwo beeindruckend. Aber im Hauptstrang geht es darum, wie sie über einen langen Prozess, ich glaube, das sind über 20 Jahre mittlerweile, nach und nach davon Abstand nimmt, den Garten, der zu dem neuen Grundstück gehört, nach ihrem Willen, nach ihren Vorstellungen, das sind halt den menschlichen Vorstellungen, zu gestalten. Und sie beschreibt anhand vieler einzelner Tiere, einzelner Pflanzen einen Prozess, in dem sie mehr und mehr zu einer Betrachterin und Begleiterin dieses Stücks Natur wird. Und hält eine schöne Mitte zwischen so einer sachlichen, sehr reflektierten Ebene, aber auch einer beseelten, sinnlichen Ebene. Und letztlich beschreibt sie eine Verwandlung, die, ich würde sagen, es hat sogar was von dieser Veränderung des Verhältnisses zur Natur zwischen Mensch und Garten, hat sogar was von einer realen Utopie.
Eine reale Utopie. In dem Buch Ein Garten offenbart sich, Erzählung von einem anderen Leben von der Schriftstellerin Katrin de Vries. Im DTV-Verlag ist das Buch erschienen. Und bei Ihrer dritten Empfehlung, Herr Weber, da muss es um Fußball gehen, denn der legendäre Fußballer Peter Ducke steht da im Titel. In dem Buch Der Stern von Jena, Peter Ducke und ich von Christoph Diekmann. Ist das jetzt ein Buch speziell für Leute, die sich besonders für Fußball interessieren?
Das wage ich ehrlich gesagt gar nicht zu sagen. Ich bin Fußball-Geschichtsinteressierter, von daher bin ich natürlich empfänglich für sowas. Ich denke schon, also für jemanden, der mit Fußball und Fußballgeschichte wenig am Hut hat, weiß ich jetzt nicht genau. Natürlich muss man Christoph Diekmann auch mögen oder wird ihm eine Sympathie entgegenbringen müssen, sei es mit diesem Buch, sei es durch vorherige. Auf jeden Fall.
Dann vielleicht ja kurz zu Christoph Diekmann, war ja lange bei der Zeit oder ist immer noch bei der Zeit und hat viele Bücher über Ostdeutschland geschrieben, über Erfahrungen in der DDR, in der Nachwendezeit, so mal ganz grob zur Einordnung, ne?
Ja, genau. Und hat verschiedene Themenstränge, immer wieder Alltagsleben, und einer dieser Stränge war auch schon vorher immer mal Fußball. In diesem Fall reist man zurück in die, vor allem in die DDR-Fußballwelt und Kultur der 60er und 70er Jahre, zu Radioreportagen, zu Fernsehreportagen, zu den Berichten in der FUWO, in der Ostdeutschen Fußballzeitung. Es gibt also sehr viel O-Ton von damals, wobei es insgesamt auch fast bis in die Gegenwart reicht, das Buch. Erzählt damit eine, also ich finde, wenig bekannte ein wenig bekanntes Kapitel der DDR-Fußballgeschichte, auch für mich, der da relativ interessiert ist, aber gerade als Westdeutscher, wie ich einer sozusagen sozialisiert bin, weiß man das alles, also weiß man da wenig, verhilft also sozusagen einem anderen Blick zu ihrem Recht. Und das auf eine halt typisch stigmanische Weise, also einerseits so ein bisschen, ja, vielleicht nicht, ob man pathetisch sagen kann oder bedeutungsschwer, aber andererseits eben auch immer von so einer Ironie grundiert, die Lektüre ja eben nicht nur lehrreich macht, sondern auch komisch und zu einem Vergnügen macht.
Und vielleicht jetzt gerade ein gutes Gegengewicht zu der großen Aufregung und der Hochglanzwelt der kommenden Europameisterschaft in Sachen Fußball. Das Buch Der Stern von Jena, Peter Ducke und ich von Christoph Diekmann im Verlag Wohland und Quist erschienen. Empfohlen vom Buchhändler Ansgar Weber von der Leipziger Buchhandlung Seitenblick. Ich danke Ihnen ganz herzlich.